Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Stichmann.
Ihr studiert Bachelor oder Master. Morgens geht ihr in die Vorlesung, nachmittags ins Seminar, abends in die Kneipe, klar, dazwischen irgendwie Bibliothek und Hochschulsport regeln und auch schon mal den Treffpunkt für die nächste Ersti-Party ausklüngeln. Und all das zusammen macht dann eben den Bachelor oder auch den Master. Zumindest 91,7% aller Studierenden in Deutschland machen das in etwa so. Daneben gibt es immer noch ein paar Diploma und Staatsexamen und so. Aber Bachelor und Master sind die Nummer eins. Und zwar seit Bologna, seit der Bologna-Reform, nach der alle Studenten in Europa den gleichen Abschluss machen sollen. Und dass diese Reform in Bologna unterschrieben wurde, ist kein Zufall. Denn in Bologna steht seit 930 Jahren die älteste Universität Europas, wo Tante Ceccarelli mal Amore gemacht hat.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Buongiorno, Signori.
Buongiorno.
Endlich die Gelegenheit, dich mal Signori zu nennen.
Ja,
wollte ich irgendwie schon mein
schön.
Leben lang
machen.
Ich weiß nicht, warum er ist so. Matthias, die Uni Bologna wird im Jahr 1088 gegründet. Was war da so los im 11. Jahrhundert in Europa? Über ein paar Sachen haben wir hier in einer Stunde History schon mal gesprochen. Die Reconquista zum Beispiel, Investiturstreit, Eroberung Großbritanniens und Süditaliens durch die Normannen und sogar der erste Kreuzzug. Also alles ziemlich blutig, ja? Und man könnte eigentlich annehmen, in dieser Zeit haben die Kaiser und Könige was anderes zu tun, als Universitäten zu gründen.
Das kann man nachträglich natürlich wirklich so sehen. In den Jahren um 1088, dem Gründungsdatum der Universität von Bologna, so jedenfalls steht es im Siegel dieser Universität, Alma Mater Studiorum Anno Dominum 1088. Damals ging es in Europa tatsächlich hoch her. Im Jahr zuvor hatte Alfons von Kastilien eine Festung in Murcia am Südosten Spaniens von den Mauren zurückerobert und die dortige Moschee in eine Kirche umwandeln lassen. Es ging um die Rückeroberung Spaniens von den muslimischen Mauren.
Das ist die erwähnte Reconquista.
In Terracina, rund 100 Kilometer südlich von Rom, wurde Odo von Châtillon zu Papst Urban II. Gewählt. Eine echt bedeutende Entscheidung, wie wir gleich sehen werden. Der römisch-deutsche Kaiser Heinrich IV. Belagerte während seines Italienfeldzugs Mantua. Lissabon wurde von christlichen Truppen erobert. Aus dem Herrschaftsbereich der Muslimen herausgelöst, aber kurz darauf wieder von den Muslimen zurückerobert. Und 1091 erlangten die Normannen die vollständige Herrschaft über Sizilien. England und Schottland duellierten sich in diesen Jahren nahezu ohne Unterbrechung. Und 1094 eroberte der zum spanischen Nationalheld gewordene El Cid die Stadt Valencia von den islamischen Almoraviden zurück und festigte damit seinen Ruf bis heute.
Es war ganz schön was los in der Zeit. Wie gesagt, vor allem alles sehr blutig, aber was hat es mit dem neuen Papst auf sich, den hast du gerade schon so angekündigt.
Den habe ich eben schon angekündigt, nicht ohne Hintersinn, mein Lieber, denn dieser neue Papst, Urban II., der rief 1095, also 7 Jahre nach der Gründung der ersten Universität in Europa, zum Kreuzzug auf. Mhm. Es sollte der erste von 7 Feldzügen ins Heilige Land sein, die dort viele, viele tausend Tote hinterließen, die muslimische Vorherrschaft über den Nahen und Mittleren Osten aber nicht beenden konnten.
Also es kommt mir ziemlich widersprüchlich vor. 11. Jahrhundert, extrem gewalttätig, viele Kriege, viele Auseinandersetzungen und dann irgendwie doch dieser Wissensdurst, eine Universität zu gründen. Wie passt denn das zusammen?
Ja, vielleicht passt es gar nicht zusammen, weil beides unabhängig voneinander geschehen sein könnte. Aber es kann eben auch tatsächlich so sein, dass dies die beiden Pole einer in diesem Falle italienischen Gesellschaft im frühen Mittelalter waren. Frömmigkeit und Gewalt waren ebenfalls immer die beiden Seiten der einen religiösen Medaille.
1088, also vor 930 Jahren, wird dann irgendwie in diesem Spannungsverhältnis zwischen Gewalt und Frömmigkeit eine Universität gegründet. Die Universität von Bologna. Ist das eigentlich als Datum gesichert, Matthias, 1088?
Ich muss zugeben, nein, es ist nicht gesichert, aber es ist sehr wahrscheinlich. Und wir haben ja öfters schon an dieser Stelle gesagt, dass die Historiker über manche Zeiten des Mittelalters nur wenige seriöse oder gesicherte Quellen haben. Das übrigens hat einige Historiker dazu verleitet, von dem dunklen Mittelalter zu sprechen, was nichts mit fehlendem Sonnenlicht, sondern mit einer schlechten Quellenlage zu tun hat. Weswegen eben manche dieser Ereignisse nach wie vor im Dunkeln liegen. Dazu gehört auch das exakte Gründungsdatum der Universität in Bologna. Sicher aber ist, dass es sich am Anfang eher um eine Art Schule für Rechtsprechung gehandelt hat. Bologna war eine Hochburg dieser Wissenschaft. Es gab hier sehr viele Rechtsgelehrte, die sich mit dem römischen Recht beschäftigten. Und insofern hatten sie großen Bedarf an gut geschultem Nachwuchs.
Wenn wir uns über das Gründungsdatum aber nicht so ganz sicher sind, können wir uns dann aber trotzdem sicher sein, dass Bologna zumindest die erste Uni in Europa war?
Ja, und hier muss ich auch eine kleine Einschränkung machen. Eigentlich ist das so oder könnte es so gewesen sein, eben mit der einen Einschränkung, dass mitunter die Schule von Salerno auch noch genannt wird.
Aha.
Das war eine Schule, die sich aus einem Hospital heraus entwickelt hatte und sich zunächst um die Pflege von Kranken kümmerte. Daraus ist dann spätestens 1087, also nahezu gleichzeitig, eine Art medizinische Hochschule geworden. Also Salerno und Bologna sind nahezu gleichzeitig gegründet worden. Der erste Doktorhut übrigens wurde 1219 in Bologna vergeben, nachdem Papst Honorius III. Die Promotionsordnung genehmigt hatte.
Oh, Herr Honorius, ein sehr honoriger Doktortitel, also der da vergeben wurde. Bologna mit die erste Universität in Europa und die schauen wir uns heute genauer an in einer Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Wer kommt wie und warum darauf, plötzlich 1088 im schönen Bologna in Italien zu sagen, so, hier steht jetzt eine Universität. Das erzählt uns jetzt Benedikt Schulz für eine Stunde History.
Desperationis inhibetur, si intelligent, si intelligent unus sibi actaris studio vivendum esse cum ceteris. Definitum est provinciarum recturis incividibus causis.
Martinus, nun wach schon auf. Es wird doch erst jetzt richtig aufregend.
Was?
Ich also der Corpus Luris Syphilis. Also ich, der besteht aus den Institutiones, dem Codex, den Novellen und den Resten. Die Gästen, meine ich.
Schola Martinus, wie können Sie es wagen? Wo bleibt Ihr Respekt vor der Scientia?
Martinus hat eher an die Justitia gedacht. Oder wie hieß die hübsche Magd nochmal, bei der du deine private Promotion abgenommen hast?
Meine Herren Scholaren, ich darf doch sehr bitten, ein bisschen mehr Respekt vor diesem Monument der Jurisprudenz. Wie sagte schon der große Gelehrte Ulpian, Jurisprudenz ist die Kenntnis der menschlichen und göttlichen Dinge, die Wissenschaft vom Gerechten und Ungerechten.
Ja, genau. Menschlich und göttlich hat sie ausgesehen. Leider war sie heute Morgen eher ungerecht.
In einer Domschule, in einem Kloster würde es ein solches Verhalten nicht geben. Studenten von heute sind verlottert, respektlos von der Schande von Rechtswissenschaften. Dass Sie, meine Herren, von der Körperstrafe geschützt werden, das stürzt ganz Bologna in den Sittenverfall. Diese Schule ist eine Schande!
Magister Inerius, wir bezahlen euch doch für eure Geduld und Weisheit. Der Kunde zahlt, oder eben nicht. Ich für meinen bescheidenen Teil finde das höchst effizient. Was sagt ihr, meine werten Kommilitones?
Weitermachen! Weitermachen!
Weitermachen! Wo war ich stehen geblieben? Also, ich war gerade dabei, zu erläutern, dass der Fund der Litera Florentina die vielleicht bedeutendste Entdeckung in der Geschichte der Rechtswissenschaften darstellt. Schon viele Jahre, meine Herren Studiosi, habe ich diese Texte genauestens studiert, sie zu begreifen versucht und mit Anmerkungen versehen. Diese verloren geglaubte Handschrift des Corpus Iuris Civilis ist überhaupt erst Anlass für die Gründung unserer Rechtsschule. Von den 180 Türmen Bolognas aus könnte das Licht der römischen Zivilisation wieder gleißend entfacht werden.
Und ich dachte, wir hätten das Licht der Zivilisation schon gestern Nacht begraben, in der Osteria del Orso.
Ich werde diese Komödie hier und jetzt beenden!
Wir hier in Italien haben unsere eigenen Gesetze. Ich verstehe nicht, wie uns das Lesen verstaubter Texte weiterhelfen soll. Und es langweilt mich. Es langweilt mich gänzlich zu Tode.
Die Welt ändert sich. Die Konsuetudines reichen nicht mehr. Das Gewohnheitsrecht hat ausgedient. Wer hat das Recht zur Investitur? Papst oder Kaiser? Die einen sagen so, die anderen so. Könige, Kaiser und Päpste brauchen allgemeingültige Gesetze. Und sie brauchen Köpfe. Sie brauchen die besten Köpfe, um zu herrschen. Und die Universitatis werden diese Köpfe hervorbringen.
Universitatis?
Ja! Unsere Rechtsschule zu Bologna ist mehr als nur eine Schule. Sie ist eine Universitas Magistrorum et Scholarium. Eine Gemeinschaft der Magister und Schüler.
Jetzt klingst du wirklich wie die alten Magister. Vielleicht werde ich eine Universitas Ebriorum et Adulteri gründen. Die Gemeinschaft der Trinker und Ehebrecher. Was meinst du?
Mach dich nur lustig! Was wir hier machen, das ist nur der Anfang. Wir lesen hier die alten römischen Gesetze. Aber andernorts fangen sie schon an, die Schriften eines gewissen Aristoteles wieder zu entdecken. Überall werden Universitates gegründet werden. Und da geht es nicht mehr nur um Wissen, es geht um Scientia.
Mal ehrlich, hieß deine Eroberung von letzter Nacht nun Scientia oder Justitia?
Oh, jetzt hör schon auf, du Holzkopf. Scientia, Wissenschaft, davon spreche ich. Ich sage dir, Reiche kommen und gehen, genauso wie Könige und Kaiser. Aber die Wissenschaft und die Universitas Bononiensis, die Universität Bologna, denn so wird man sie bald nennen, die werden bleiben.
Benedikt Schulz war das eben hier in Deutschlandfunk Nova. Die Entstehung der Universität Bologna, unser Thema heute in 1 Stunde History. Ein ganz wichtiger Punkt bei Bologna 1088, auf den wir jetzt zu sprechen kommen hier in 1 Stunde History, ist, dass diese Universität, diese erste Uni Europas, nicht gegründet wurde, sondern dass sie entstanden ist. Wieso das wichtig ist und was das eigentlich heißen soll, das verrät uns jetzt Historiker Martin Kinzinger von der Uni Münster, die übrigens auch schon recht alt ist, Herr Kinzinger, glaube ich. 1780 gegründet, wenn ich mich nicht irre.
Ja, das stimmt. Es gab eine Vorgründung an die Jesuitenuniversität. Aber die Universität selber, die wir heute noch haben, ist neueren Datums. Deswegen heißt sie auch nach einem neueren Kaiser, nämlich Kaiser Wilhelm II., was durchaus problematisch ist.
Da haben Sie recht. Aber das soll nicht unser Thema sein, sondern wir reden jetzt über Bologna. Vor 930 Jahren wird diese Uni nicht gegründet, sondern sie entsteht, ist Ihre These. Warum?
Sie entsteht, wie im Übrigen auch die Universität Paris, und beide, Bologna und Paris, streiten darum, wer älter ist, und man kann es nicht wissen. Dadurch, dass junge Leute, das waren damals natürlich Männer, geistliche Männer, sich um ein neues Wissen bemühen. Sie wandern quer durch Europa zu bestimmten Lehrern an bestimmte Orte und wollen dort eine neue Wissenschaft lernen, von der sie gehört haben, dass es sie dort gibt. Dadurch entsteht irgendwann eine Schule und etwas später sagt jemand, ihr seid so lange schon da, ich nenne euch mal Universität. So ist es in Paris und ähnlich ist es in Bologna gewesen. Nur dass dort nicht eine Universität sofort entsteht, sondern zunächst Rechtsschulen. Schulen, in denen gelehrtes Recht unterrichtet wird. Das braucht man in der Zeit.
Also das heißt, man hat da sozusagen nicht von außen, oder man hat nicht gesagt, so hier entsteht jetzt eine Universität, sondern das ist ein Name, der dem Ganzen gegeben wurde, nachdem es schon entstanden war.
Ja, richtig. Es gibt keinen Gründer oder keinen Stifter, wie wir das später haben, dass ein Herrscher hergeht und nimmt Geld in die Hand und stiftet eine Universität, sondern es entstehen Schulen, irgendwann sind die Gelehrten da, die hören und die lehren, und dann bekommen sie Privilegien. So war es in Bologna, als der Kaiser Friedrich I., die berühmte Authentica Habita, verliehen hat, ein Privileg, das die Scholaren in Bologna schützt. Die haben sich an ihn gewandt, als er zur Kaiserkrönung fährt, 1055, und bitten ihn, dass er sie schützen möchte. Sie würden immer überfallen werden auf dem Weg dahin. Und wenn sie dort sind, dann werden sie, das war sehr beliebt in der damaligen Zeit, in Haft genommen. Wenn also, sagen wir mal, ein deutscher Kaufmann Schulden gemacht hatte und nicht bezahlt, dann wurden die deutschen Studierenden, nennen wir sie mal so, also die Scholaren, die sich in Bologna aufhielten, von der dortigen Bürgerschaft zur Rechenschaft gezogen. Die mussten dann die Schulden bezahlen, was sie natürlich nicht konnten. Und da wollten sie herauskommen, haben den Kaiser um ein Privileg gebeten. Das hat er ihnen gegeben. Damit hat man so eine Art Gründungsdokument. Aber es ist nur ein Schutzprivileg für die Scholaren, das sehr wichtig war, aber kein Gründungsdokument der Universität.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das waren vor allem Rechtsschulen in Bologna. Was konnte man denn da sonst eigentlich noch so lernen?
Zunächst konnte man nur das Recht lernen. Das war lange Zeit das Kirchenrecht, dann hat man dort das kaiserliche, das römische, wir würden sagen das staatliche Recht, dort gelehrt und gelernt. Und das konnte man sehr gut brauchen, weil es sehr wichtig war. Zunehmend wichtig wurde. Man hat aber auch noch etwas anderes gelernt, was sehr wichtig ist, nämlich wie man Briefe schreibt, wie man Urkunden schreibt. Also Kanzleischreiber sein konnte auf einem hohen, anspruchsvollen Niveau. Auch das wurde in Bologna gelehrt, in anspruchsvollen Schulen, die alle zusammen später in diesen Kontext der Rechtsstudien und damit auch der späteren Universität Eingang gefunden haben.
Und mit was für einem Abschluss konnte man dann am Ende aus der Uni gehen? Oder gab es überhaupt sowas wie Abschlüsse?
Das entwickelt sich erst allmählich, dass man eine förmliche Graduierung vornimmt, dass man also Magister werden kann oder einen Doktorgrad erwerben kann. Das entsteht erst wirklich dann, als die Universität schon eben nicht gegründet, aber so weit entstanden ist, dass sie eine Institution wird. In den Schulen ist das noch nicht so üblich und auch bei den Notarsschulen hat man nicht direkt Abschlüsse. Man darf sich danach Notarius nennen, man ist dann Notar, also ausgebildeter Kanzleischreiber. Aber die Grade, die wir aus der Universität kennen, sind später erst eingeführt worden.
Heute, Herr Kinzinger, gibt es ja schon Leute, die immer noch über die Uni lästern, so ne, diese Studenten und auch die Profs, alle keine Ahnung vom echten Leben und so. Aber in der Breite muss man sagen, ist ein Professor zum Beispiel schon ein sehr honoriger Titel und die Zahlen sprechen auch für sich. Es wollen so viele Leute studieren wie noch nie zuvor. Wie sah das denn aber 1088 so aus? Wie war der Ruf der Universitäten und wer ging da überhaupt hin?
Ja, man musste damals hingehen können. Das ist halt nicht so einfach wie heute. Es gibt immer noch Zulassungsbeschränkungen, wie wir wissen. Aber damals war es sehr viel schwieriger. Man musste es sich leisten können, für eine lange Zeit, für Monate, für Jahre, viele Jahre zum Teil, von daheim weg zu sein und sich am Universitätsort aufzuhalten. Ich sagte schon, die damaligen Studierenden, also junge geistliche Männer, sind quer durch Europa gewandert, um dahin zu kommen. Das kostete allein Monate. Sie mussten das Leben bezahlen vor Ort. Deshalb waren es Kleriker. Die hatten eine Pfründe und hatten also praktisch einen Geldbetrag, der ihnen regelmäßig ausgezahlt wurde. Davon konnten sie leben. Erst ganz allmählich werden es auch Laien, also bürgerliche Menschen, wie sie uns heute vertrauter sind, wie wir selber sind, die dann das Geld aufbringen mussten aus ihrer Familie, damit sie das Studium finanzieren konnten. Also hat sich die Zahl derer, die das überhaupt tun konnten, natürlich ganz gering ausgenommen. Das waren nur sehr wenige gemessen an der Gesamtbevölkerung.
Jetzt haben Sie ja vorhin noch beschrieben, dass manche Studenten dann quasi als Geiseln genommen wurden, ja, und sozusagen irgendwie Schutzgeld erpresst wurde oder sowas in die Richtung. Das zeigt eben auch, dass das 11. Jahrhundert ja auch ein Jahrhundert war, das sehr von Gewalt geprägt war. Und dann auf der anderen Seite so eine Universitätsgründung, wie in Bologna, wie auch in Paris, haben Sie beschrieben. Das wirkt schizophren, so viel Gewalt und dann auch dieser Wissensdurst. Irgendwie so ein erstes Pflänzchen einer Bildungsgesellschaft.
Ja, ich würde das mit der Gewalt an der Stelle vielleicht nicht so stark sehen. Man muss es auf der anderen Seite aus den Erfahrungen der Bürgerschaft nehmen, dass jemand seine Schulden nicht bezahlt. Und das ist ja bis heute ein Problem. Und was tut man dann? Und dann sagt man, der andere, den ich da gerade vor mir habe, kommt aus derselben Ecke, der muss jetzt bezahlen. Das ist natürlich Unrecht, aber man tut ihm ja auch nichts. Der wird nicht gefoltert oder so. Der wird nur festgesetzt und man sagt, du musst dir jetzt von zu Hause Geld schicken lassen. Das war der ganze Vorgang. Ansonsten ist es, da haben Sie recht, auch die Zeit der beginnenden Kreuzzugseuphorie. Das ist dann allerdings schon noch deutlich später. Und auch da gibt es keinen direkten Zusammenhang, denn diejenigen, die über Wissenschaft nachdenken, die Recht lernen und lehren, sind nicht dieselben, die die Kreuzzugsbegeisterung lostreten. Es ist eine Zeit der Widersprüche, nur das ist unsere heutige Zeit natürlich auch noch. Einerseits hat man Menschen, die auf die Idee kommen, man müsse das Heilige Land befreien, wie gesagt, zwei Generationen später als die Zeit, über die wir hier reden. Andererseits sind Leute da, die gerne Bildung haben möchten. Wir wissen nicht wirklich warum, das hat man ja lange erklärt mit Liebe zur Wissenschaft und dann hat man gesagt, es ist Karrierestreben, weil sie Schreiber und Juristen werden können und damit Geld verdienen. Wir wissen es bis heute nicht, nur wissen wir auch heute nicht immer, warum jemand studiert. Es ist einfach eine Faszination, die es auf Menschen ausübt.
Sagt Martin Kinzinger hier bei uns in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Kinzinger.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Bologna. Sollte man echt mal besuchen. Wunderbare Stadt, sehr italienisch. Gutes Essen, guter Wein, tolle Architektur. Dolce Vita, alles wunderbar. Jetzt aber mal hier in Sauerkraut und Blutwurst leben mit der deutschen Matthias. Wir sprechen hier heute hier in Eine Stunde History über die erste Universität Europas in Bologna. Klar, aber wie sah es denn in deutschen Landen aus, in Sachen Unis?
Nicht so schlecht, mein Lieber. Denn Aha. Man muss bedenken, Deutschland, so wie wir es heute kennen, gab es nicht. Es gab vielmehr einige hundert Fürsten und Königshäuser oder Grafschaften und Herzogtümer, die alle auf ihre Eigenständigkeit pochten. Und dazu gehörte natürlich auch die Entscheidung, eine Universität zu gründen. Deshalb sollte man besser vom deutschen Sprachraum sprechen. Mhm. Und in dem gab es sehr viele Universitäten.
Und im deutschen Sprachraum, welche war da jetzt wiederum die älteste, wenn wir jetzt schon über Bologna sprechen, als älteste Europas? Welche war die älteste des deutschen Sprachraums?
Ganz eindeutig Prag. Sie wurde 1348 gegründet, also immerhin 250 Jahre nach der Uni in Bologna. Dafür erlangte diese Universität sehr schnell einen außergewöhnlich guten Ruf. Danach kamen viele Hochschulen dazu, zunächst Wien 1365, dann in Heidelberg 1386, zwei Jahre später 1388 in Köln. Das war eine Gründung des Dominikanerordens. Albertus Magnus, der heute in Denkerpose vor dem Hauptgebäude der Kölner Uni als Denkmal zu betrachten ist, war Gelehrter und Bischof, der rund 100 Jahre zuvor das Studium Generale der Dominikaner in Köln geleitet hat. Das machte er so gut, dass Studenten aus ganz Europa kamen, um an seiner Klosterschule zu lernen. Und aus dieser Klosterschule entwickelte sich dann nach 1388 die Universität. Während der französischen Besatzung wurde die Uni in Köln 1798 geschlossen und mit einigen anderen Hochschulen in eine Zentralschule des Ruhrdepartements überführt. Es gelang den Kölnern erst 1919 unter Oberbürgermeister Konrad Adenauer die Universität wieder zu öffnen.
Also von Bologna über Prag nach Köln. Wir haben in Europa schon lange wichtige große Universitäten stehen. Ist Europa sowas, Matthias, aus deiner Sicht wie ein Bildungskontinent, ein Wissenskontinent, Kontinent der Wissenschaft? Keine Ahnung, wie man das nennen möchte.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen, ohne dabei andere Kontinente, auf denen es natürlich auch jede Menge Universitäten gab, zu diskreditieren. Ich habe für den Zeitraum vom 12. bis zum 15. Jahrhundert mehr als 100 Universitäten gefunden, zwischen Uppsala im schwedischen Norden, wo die Uni 1477 gegründet wurde, aha, und dem sizilianischen Catania, deren Uni 30 Jahre vorher ihre Pforten öffnete. Im schottischen Aberdeen fand sich ab 1494 eine Universität und in Lissabon und Sevilla konnte man ab dem Ende des 13. Jahrhunderts studieren. Also, das Netz der Hochschulen war engmaschig und flächendeckend über unseren Kontinent verteilt.
Angefangen aber hat alles in Italien, in Bologna im Jahr 1088. Eine Stunde History. Dann gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter und schauen uns an, was nach Bologna kam. Bologna, die erste Universität Europas, wobei sie sich um den Titel auch mit anderen Unis streitet, wie wir heute schon gelernt haben in einer Stunde History. Aber was kam dann? Sprechen wir drüber mit Stefan Fisch, Historiker, der eine Geschichte der europäischen Universität geschrieben hat. Hallo, Herr Fisch.
Hallo, Herr Dichmann.
Wie sah denn die europäische Universitätenlandschaft, die Unilandschaft so aus im Mittelalter nach Bologna?
Sie hat sich erweitert. Also es gibt ja die beiden frühesten Universitäten, Bologna und Paris, und dann hat sie sich so peu à peu erweitert. Die große Bedeutung der Studierenden wird ja daran deutlich, dass die beiden nächsten wichtigen Universitäten durch die Studierenden gegründet worden sind, weil die Studierenden aus England mit Paris unzufrieden waren, sind sie in ihr Heimatland zurückgezogen auf die Insel und haben zunächst mal Oxford gegründet. Und dort gab es dann 30 Jahre später auch wieder große Unzufriedenheit und es sind wieder eine große Zahl von Studierenden, die dann auch ein paar Lehrer mitgenommen haben, von Oxford weggezogen und sind nach Cambridge gegangen. Und dann hatten wir das englische Universitätssystem, wie es bis 1820 bestand.
Und zwei Universitäten, die bis heute Elite sind, muss man auch sagen. Und wir haben ja auch schon gehört, dass es im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel in Prag, durchaus auch gute und anerkannte Hochschulen gab.
Wobei das mit dem so und so sprachigen Raum natürlich ein bisschen problematisch ist, weil das ja dann immer nur die Sprache der Umgebung war, aber nicht die Sprache der Lehre. Die Sprache der Lehre war bis 1650, 1680 das Lateinische. Mhm. Und insofern ist Prag genauso eine lateinische Universität, wie es dann also Wien oder Heidelberg, Erfurt, Köln gewesen sind. Aber das sind ja die, sagen wir mal, mitteleuropäischen Universitäten, die frühesten, die es da gibt.
Wobei das ja auch interessant ist, weil das ja zeigt im Grunde, wie europäisch, wenn man das vielleicht so nennen war, die Studenten damals waren, weil sie in der gleichen Sprache an allen Standorten, eigentlich wie heute Erasmus-Studenten, die überall in Englisch studieren können, eben auch überall studieren konnten. Also waren die Studierenden im Mittelalter sowas wie, naja, ich gehe jetzt mal ganz weit und sage Europäer im Geiste?
Jein, weil es ja schon Abstufungen gibt. Es ist ja schon auffällig, dass Deutschland oder der mitteleuropäische Raum relativ spät ist. Da gibt es die interessante These, dass Prag die erste Universität außerhalb des ehemaligen Römischen Reiches ist. Mhm. Dass also die Kulturkontinuität, wenn man es jetzt etwas überspitzt sagt, dass die Geschichte der europäischen Universitäten hat begonnen rund um den Nordrand des Mittelmeers. Und von da aus ist sie dann erst allmählich in die Randregionen wie zum Beispiel Mitteleuropa vorgedrungen und dann Osteuropa, Skandinavien und Schottland und so weiter.
Also waren die Studenten römisch im Geist?
Sie waren katholisch.
Römisch-katholisch?
Ja, ich glaube, für die Studenten war es wichtig, dass sie an ihrem Fach orientiert waren und dass ihre Lehrer ja genauso wie sie europäisch in dem eben beschriebenen Sinne nördlicher Mittelmeerraum gewesen sind, weil die ja genauso von Universität zu Universität wechseln konnten. Das war ja der Witz an der ganzen Sache, dass ein Wettbewerb oder auch ein Personalaustausch sowohl bei den Lehrenden als auch bei den Lernenden über den Bereich der eigenen Institutionen jedenfalls in Ansätzen spürbar ist. bei den Professoren wohl stärker als bei den Studierenden. Die Studierenden haben ja soziale Zwänge, die wirtschaftliche Zwänge. Die gehen zunächst mal an die nächstgelegenen Universitäten. Ja.
Hatten denn die Universitäten damals so, das klingt jetzt ein bisschen auch schon, bestimmte Stärken, vielleicht sogar was wie Fachrichtungen, in denen sie sich ausdifferenziert oder spezialisiert haben? Konnte man in Cambridge was anderes machen als in Bologna oder in Paris als in Prag?
Naja, Bologna hat lange keine Theologie gehabt, weil es eben eine Rechtsschule gewesen ist. Und Paris umgekehrt hat lange kein Recht gehabt, weil es eine vornehmlich theologisch-philosophische Universität war. Und wer in Paris Recht studieren wollte, der ist nach Orléans gegangen, wo eine Rechtsfakultät war. Also insofern
es gab schon so ein bisschen Fächerkonkurrenz sozusagen.
Ja, und teilweise ja auch Konkurrenz um die Lehrenden. Die Blüte der Fächer hängt ja mit der Kompetenz der Lehrenden zusammen. Und wenn da ein bekannter Professor die Universität gewechselt hat, dann hat er natürlich auch Publikum am neuen Ort dann angezogen und mitgenommen.
So, jetzt versuchen Sie doch vielleicht, uns nochmal bei einer Sache weiterzuhelfen, die wir jetzt hier in der Sendung schon ein paar Mal aufgegriffen haben, Herr Fisch. Und zwar, was war eigentlich Europa im Mittelalter für ein Kontinent? Wir haben gehört, was für Kriege es gab im mittelalterlichen Europa, wie die Gewalt vorherrscht. Und gleichzeitig haben wir diesen Wissensdurst und die vielen Universitätsgründungen. Kann man das eine nicht ohne das andere denken oder wie passt das zusammen?
Naja, ich würde die Gewaltsamkeit etwas reduzieren, nachdem wir jetzt die Erfahrungen der zwei Weltkriege des 20. Jahrhunderts hatten. Also Kriege waren zwar Kriege, aber Kriege waren zunächst mal Kriege von Kriegern und führten nicht zu flächendeckenden Verwüstungen oder jedenfalls nicht automatisch. Der Dreißigjährige Krieg ist so eine Ausnahme, aber das ist ja auch nicht ganz Mittelalter.
Also doch eher eine Zeit des Wissensdurstes und der Bildung?
Ich würde sagen, ja. Bei Bildung tue ich mich ein bisschen schwer, weil Bildung eigentlich ein moderner Begriff ist. Beim Wissensdurst tue ich mich auch ein bisschen schwer, weil der Wissensdurst ja auf die ständige Erweiterung des Wissens drängt. Das ist eigentlich auch ein modernes Phänomen. Ich würde jetzt im Gegenteil sagen, es ist die Zeit, in der man versucht, die Traditionen, die überlieferten Texte immer wieder neu zu aktualisieren und sie dabei dann auch gedanklich tiefer oder auch mal anders mit anderen Akzenten zu durchdringen. Was nichts daran ändert, dass es überlieferte klassische Texte in all den Fächern gibt, die an der Universität gelehrt werden. In der Theologie ist das klar, ist das die Bibel, im Recht ist es das römische Recht, das ja kodifiziert vorliegt, in der Medizin sind es die klassischen antiken Schriften und alle diese Texte werden in die Gegenwart geholt durch die Lehrenden, aber sie werden nicht grundsätzlich hinterfragt und es geht nicht darum, das Wissen zu erweitern.
Eine Geschichte der Europäischen Universität hat geschrieben Stefan Fisch, Historiker, gerade bei uns hier im Gespräch in einer Stunde History. Herr Fisch, vielen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Na, dann wollen wir doch mal sehen, was wir 930 Jahre später so von der ersten Universität in Bologna noch übrig haben. Ein Blick auf die deutsche Bildungslandschaft und zwar mit Professor Jochen Hörisch, Medienwissenschaftler. Und er hat das schöne Buch geschrieben, Die ungeliebte Universität. Tag, Herr Hörisch.
Guten Tag, Herr Dichmann.
Im Klappentext Ihres Buches heißt es, niemand liebt die Universität und dann sinngemäß die Politiker nicht, weil sie ihnen zu teuer ist, die Professoren nicht, weil sie nicht mehr frei und in Ruhe forschen dürfen und die Studenten nicht, weil sie seit der, Achtung, Bologna-Reform das Gefühl haben, in eine Wissensfabrik gesteckt zu werden und beim Bulimie-Lernen durchziehen müssen. Eieieiei, sieht es wirklich so finster aus, Herr Hörisch, mit der Universität in Deutschland?
Naja, ich will nicht zu sehr schimpfen, es ist nach wie vor ein privilegierter Beruf, auf den ich zurückschauen kann. Mhm. Aber wenn ich wirklich gucke und das mache, was alte Männer immer machen, zu erzählen, wie es früher gewesen ist und wie es heute ist, ja, dann merkt man eben schon, dass die Universität, ich will es mal so nennen, brutal entromantisiert worden ist. Sie ist eben wirklich immer schulischer geworden. Man sammelt ECTS-Punkte, man klappert Module ab. Man steht unter enormem Zeitdruck. Der ganze Typus des verbummelten Studenten, der ja auch immer so was auratisch-romantisches hatte, den gibt es nicht mehr. Also all das, was die Universität liebenswürdig machte, im Psychoanalyse-Jargon libidinös besetzbar machte, das ist in der Tat nach diesem Ernüchterungsprogramm, das da Bologna heißt, einfach nicht mehr vorhanden.
So, da haben Sie schon gesagt, Bologna. Die Bologna-Reform nach der Stadt Bologna benannt, wo das Ganze unterschrieben wurde, wo eben die erste Universität Europas steht, eine europaweite Bildungsreform. Ist die an allem schuld?
Nicht an allem. Es gibt einfach strukturelle Gesetzmäßigkeiten, da kann man die Uni so oder so mit neuen Reformen überziehen. Wir haben eben etwa eine Akademikerquote, die wirklich nicht mehr zu rechtfertigen ist. Das sagt ein braver sozialdemokratischer Politiker wie Nida Rümelin. Wir haben sowas wie einen Akademikerwahn. Der Klempner, der das Leck in meinem Rohr repariert, der muss kein Doktor sein, der muss kein Dr. Inch sein. Oder die Kindergärtnerin, die meine Enkelkinder hütet, die muss auch nicht promovierte Erziehungswissenschaftlerin sein. Also wir haben eben einfach jetzt Hochschulquoten von 50, zum Teil 60%. Das ist klar, dass man auf dieser Grundlage ganz andere rechtförmige Dinge einziehen muss in den Unibetrieb. Aber die Bologna-Reform, denke ich, hat in der Tat vieles falsch gemacht, weil sie statt dagegen zu steuern, gegen die Massenuniversität, genau das verstärkt hat.
Aber sagen Sie gerade, Sie haben vorhin gesagt, dass die Universität entromantisiert wurde, aber eigentlich spricht das doch dagegen, dass so viele Studenten an die Uni wollen. Also sind, wie Sie eben auch beschrieben haben, so viele wie noch nie. Das ist doch eigentlich ganz schön.
Das ist eine sehr nüchterne Überlegung. Man weiß einfach, das Lebenseinkommen ist größer. Heute ist man ja schon deklassiert, wenn man nur einen mittleren Reifeabschluss hat. Es hat sich einfach da inflationiert, das Drängen nach ganz hohen Bildungsabschlüssen. Aber
dahinter
weiß,
steckt kein Bildungsideal in dem Sinne, dass man gerne was lernen möchte.
Es ist kein Bildungsideal mehr, sondern es ist sehr eindeutig ein Ausbildungsideal. Wenn ihr diesen Abschluss schafft, wenn ihr einen Bachelor kriegt, das ist ja das, was mit der Bologna-Reform dann reingekommen ist, der Bachelor als Standardabschluss, nicht? Dann habt ihr so etwas wie einen zertifizierten Studienabschluss. Alle wissen augenzwinkernd, manchmal zynisch, dass das kein richtiges Studium ist, dass man da nach 6 Semestern abschließt. Aber man hat eben dann das Recht, sich von seinen Eltern Briefpapier schenken zu lassen, wo dann eben BA für Bachelor draufsteht. Also deshalb zertifizierter Studienabschluss. Und das ist eben eine Ausbildung, keine Bildung, die man dann hinter sich hat. Man hat schnell und pragmatisch sich fit gemacht für die Anforderungen des Arbeitsmarktes. G8, nicht mehr 8, 9 Jahre zum Gymnasium gehen, sondern eben bloß noch 8 Jahre und dann noch 3 Jahre.
Wobei das
Jahre
natürlich an vielen Stellen noch wieder zurückgedreht wurde.
Wird wieder zurückgedreht, aber dass wir grundsätzlich Leute haben, die sind 20 und 21 und haben da ihren Studienabschluss hinter sich, während man früher, das war auch noch in Zeiten von Wehrpflicht und dergleichen mehr, eigentlich als Studienbeginnalter 21 hatte. Das ist ja schon bemerkenswert. Bei steigender Lebenserwartung merkt man eben, die Leute sind nicht mehr im klassischen Studienzeitalter, sondern sie sind sozusagen verlängerte Gymnasiasten.
Also nur noch Ausbildung, gar keine Bildung mehr?
Ja, der Preis, den wir dafür zahlen, ist natürlich, dass wir auf der einen Seite eben diese Massenuniversität haben, Ausbildung statt Bildung, und auf der anderen Seite eine fast ähnlich problematische Entwicklung, nämlich dieses ständige Reden mit den E-Wörtern, Elite, Exzellenz, Evaluierung und dergleichen mehr. Also man merkt, dass die verschwundene Differenz auf einmal wieder reinkommt, ob sie faktisch reinkommt, ob all die Universitäten, die sich selbst das Etikett Exzellent und Elite aufkleben, das wirklich sind, das kann man in Frage stellen, denn in der Regel sind die Leute, die da forschen, eben Forscher und in der Lehre gar nicht mehr erreichbar. Das ist ja eine Paradoxie, die sich viele gar nicht klar machen. Die haben am meisten Drittmittel eingeworben. Das heißt ja nichts anderes als dies, dass die Professoren nicht mehr lernen müssen. Also wenn die Studis dann sagen, ich gehe zu dieser Uni, weil es eine Elite-Universität ist, dann ist es für die im Studienbetrieb genau das nicht. Also das sind so die Paradoxien.
Wobei man da ja auch sagen muss, dass wir trotzdem noch eine sehr andere Bildungslandschaft haben als unsere europäischen Nachbarn. Also wenn wir jetzt an das Wort Elite denken. In Frankreich oder Großbritannien sind die Menschen viel mehr orientiert auf eben diese Elite-Hochschulen.
Das sind ja klassische Klassengesellschaften. Man gehört zu den Grandes Familien, zu den großen Familien in Paris, und dann ist es vollkommen klar, dass die Kinder auf die ENA, also die große Ausbildung für Spitzenbeamte gehen müssen.
Ist da die deutsche Massenuniversität nicht sympathischer?
Naja, das Paradox ist und bleibt ja, dass Bologna eigentlich vereinheitlichen sollte. Man verrechnet einfach die Module und die ECTS-Punkte. In der Sache stimmt das hinten und vorne nicht. Aber 10 ECTS-Punkte sind ECTS-Punkte. Und es ist aber so ein bisschen von dem Elite-Dünkel Oxford, Cambridge oder eben die großen Pariser Schulen rübergekommen in die deutschen Gefilde. Und mein Argument wäre eben, es ist eine reine Elite-Rhetorik, die dahinter steht und nicht wirklich so, dass wir jetzt eine klassische Elite Geschichte uns wieder heranziehen. Denn auch diese Schulen, die heißen wie übrigens auch alle Schulen, also School of Business, School of Finance oder was weiß ich nicht was, sind eben selbst dem Paradigma Schule und nicht mit dem alten Paradigma Universität verpflichtet.
In Frankreich die Grande École, die großen Schulen.
Die großen Schulen, die ich genannt hatte, ENS, ENA. Da lodert ja die Diskussion in Frankreich sehr, sehr kräftig. Das sind in der Tat problematische Eliten- oder Pseudo-Eliten-Rekrutierungsvereine, die sich ziemlich gegen den Rest der Welt abgeschottet haben. Das können wir nicht ernsthaft in Deutschland wollen.
Sagt Jochen Hörisch, Medienwissenschaftler hier bei uns in eine Stunde History über die Bildungslandschaft in Deutschland, in Europa eigentlich, aktuell 2018. Danke Ihnen, Herr Hörisch.
Ich danke Ihnen.
Die Bologna-Reform. Ausgeklüngelt in Bologna, wo die erste Universität Europas entstanden ist. Die hat das Studentenleben heute sehr verändert. Da schauen wir jetzt auch nochmal drauf, Matthias, zum Ende von einer Stunde History. Denn es gibt Studis, die klagen zum Beispiel über die viel kürzeren und strikteren Regelstudienzeiten, was dann ja zum Beispiel auch mit einem Ende der BAföG-Förderung zu tun hat. Nur mal ein Beispiel, wo das problematisch werden kann. Aber auch Anwesenheitspflichten und Stundenpläne sind so Barrieren, die das Studentenleben sehr verändert haben. Das war zu deiner Zeit, sag ich mal, schon ein bisschen anders, ne?
Jawohl, keine Diskriminierung. Also manchmal denke ich tatsächlich daran zurück und ich bedauere diejenigen, die heute studieren, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Damals gab es keinen Zeitdruck, keine Regelstudienzeiten und man konnte zwar nicht unendlich, aber immerhin schiefgegangene Prüfungen wiederholen. Ich erinnere mich im Übrigen auch nicht daran, dass meine Kommilitoninnen oder Kommilitonen und ich über unsere späteren Jobs gesprochen hätten. Aha. Niemand von uns hatte die Sorge, keinen zu finden oder zu wenig zu verdienen. Insofern kann man das alles nicht miteinander vergleichen. Es ist tatsächlich so, dass heute wegen der weltweiten Konkurrenz natürlich und wegen der zunehmenden Digitalisierung immer mehr in immer weniger Zeit geschafft werden soll. Das ist Stress pur, denn am Schluss muss man immer noch Prüfungen bestehen und die möglichst gut, um eben einen eben solchen Job zu bekommen.
Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe unter Bachelor- und Master-Studienordnung dann schon studiert, dass ich auch im Studium viele Freiheiten genossen habe.
Ja, natürlich gibt es diese Freiheiten im Studentenleben immer noch. Es gibt viele Möglichkeiten, über Austausch und Förderprogramme im Ausland zu sein und dort das Studium fortzusetzen. Das sind Möglichkeiten, die es natürlich vor ein paar Jahren nicht in dem Maße gegeben hat. Es gibt so etwas wie einen europäischen Hochschulraum, der die Studierenden in die Lage versetzt, in vielen europäischen Ländern zu arbeiten und sozusagen auch internationaler zu werden. Das geschieht im Rahmen des sogenannten Bologna-Prozesses, der seit 1999 einen, Zitat, vergleichbaren und kompatiblen Hochschulraum in Europa schaffen soll. Das ist einerseits mit der Namenswahl eine Verbeugung vor der ältesten europäischen Hochschule und andererseits der Versuch, den Wissenskontinent, der 1088 in Bologna eine Art Startschuss erhielt, näher zusammenzubringen.
Ja, aber die Kritik an Bologna haben wir jetzt ja eben auch schon angesprochen, ne? Und ich habe selbst auch an der Uni die großen Bildungsstreiks und Proteste gegen die Bologna-Reform erlebt. Also das ist eine Reform nicht ohne ihre Kritiker.
Und zwar zu Recht. Denn ein Kritikpunkt, die anderen können wir hier nicht alle aufzählen, ist ja die Verschulung der Universitäten. Das ist tatsächlich ein schweres Manko, das die Lust am Studieren stark mindern kann. Durch die enge Taktung von Pflichtveranstaltungen und Prüfungen hat niemand mehr Gelegenheit, sich auch mal in anderen Fächern umzuhören. Für das Studium Generale, also die Schaffung von Allgemeinwissen über das eigene Fachgebiet hinaus, ist keine Zeit mehr und das ist tatsächlich schade.
Früher war also alles besser, oder wie?
Ja, ich weiß nicht.
Das dachte sich aber vielleicht Kaiser Justinian. Früher war alles besser und deshalb ließ er mal alles an Gesetzen aufschreiben, was es im alten Rom so an Gesetzen gab, denn er hatte Angst, dass die in Vergessenheit geraten könnten. Und dabei entstand ein Gesetzbuch, das Corpus Juris Civilis, das unsere Gesetze heute noch eigentlich unmittelbar beeinflusst. Darum geht es ja nächste Woche in eine Stunde History, der Anfang des geschriebenen Gesetzes. Markus Dichmann, mein Name, macht's gut, bis dahin euch eine schöne Woche und vor allem auch frohe Weihnachten. Baba.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.